als er sagte, es sei denn, dass ein Weizenkorn in die Erde fällt und dort zerbricht, kann es nicht Frucht tragen. Und dies ist auch für uns der Weg zu geistlicher Erneuerung. Er hat uns gesagt, dass geistliches Leben eines wiedergeborenen Menschen erneuert werden kann, wenn etwaige Hindernisse im Leben zunächst einmal ausgeräumt werden. Und es ist klar, dass wir uns selbst das größte Hindernis sind. Wir müssen selbst uns aus dem Weg räumen. Wir haben uns selbst aufzugeben, unsere eigene Herrschaft und unsere Sünden zu bekennen und das aus dem Weg zu räumen, was da zwischen uns und dem Herrn und unseren Geschwistern im Glauben liegt. Zweitens sagt Paulus, dass wir unseren Leib darbringen sollen. Wir haben unseren Leib, den Gott uns geschenkt hat, Gott darzubringen als ein Opfer, das Gott gebrauchen möchte in seinem Dienst. Nicht ein sterbendes Opfer in diesem Fall, wie die alttestamentlichen Opfer. Jesus ist unser sterbendes Opfer. Aber unser Dank für seinen Tod ist ein Leib, der in seinem Leben, das Gott schenkt, Gott dienen wird. Deshalb sollen wir unsere Glieder, das sagt Paulus in Römer 6, auch einzeln dem Herrn darbringen. Den Leib als Ganzen, aber auch ganz bewusst jeden Teil unseres Körpers. Das ist sehr wichtig, auch in Bezug auf besondere Versuchungen, die über verschiedene Körperteile kommen, das Auge, das Ohr und so weiter. Es gilt hier gerade diese Teile noch besonders dem Herrn anzubefehlen und ihm zu bringen, damit er hier Herr werden kann. Und drittens sagten wir uns gestern, Erneuerung geschieht durch die Besinnung auf Gottes Wort. Es ist sehr wichtig, dass unsere geistlichen Wurzeln hineingehen in Gottes Wort. Dort ist Lebenswasser. Wir kommen heute Morgen zu einem vierten Gesichtspunkt persönlicher geistlicher Neubelebung. Und das ist die Ausrichtung nach dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das Leben, das Gott uns schenkt. Mit ihm kommt himmlisches Leben hier auf Erden in Menschenleben hinein. In dieser Verbindung möchten wir aus Römer 8 eine Anzahl von Versen lesen. Es lohnt sich, den Text aufzuschlagen, wer die Bibel dabei hat. Römer 8, da wollen wir die Verse 2 bis 14 lesen. Römer 8, Vers 2. Ich mache Bemerkungen beim Lesen. Ich lese nicht erst den Text und spreche dann darüber, sondern mache einfach Kommentare beim Lesen. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, befreite mich. Gesetz des Geistes heißt, dass wir eine neue Ausrichtung haben. Das neue Gesetz, das alte Gesetz, nachdem man zu leben hatte, war das Gesetz Mose. Das neue Gesetz, wonach ein Gottesmensch sich ausrichtet, ist der Heilige Geist. Er bestimmt jetzt das Leben. Das neue Gesetz, der Heilige Geist, ist ein Gesetz, eine Ausrichtung, das mit Leben verbunden ist. Das heißt, jetzt bringt die Ausrichtung unseres Lebens wirklich Leben, lebendiges Leben. Wenn ein Israelit sich nach dem Gesetz Moses richtete, brachte ihm das den Tod ein. Warum? Weil er nie das ganze Gesetz halten konnte. Dieses Gesetz hat Jesus an unserer Stelle erfüllt, hat aber auch die Strafen für ein Nicht-Einhalten dieses Gesetzes auf sich genommen. Das heißt, Jesus hat in zweifacher Weise das Gesetz erfüllt. Er hat an unserer Stelle die Gebote gehalten in seinem Leben und in seinem Tode die Strafe, die das Gesetz auf Vergehen verhängt hatte, diese Strafe hat er auf sich genommen. Dieser Christus ist nach seinem Sterben für uns auferstanden. Und so ist jetzt ein Neuer da, sagt Paulus in Römer 7 in den ersten Versen,
Und mit diesem Neuen sind wir im Glauben durch den Heiligen Geist verknüpft worden, verwachsen, Kapitel 6. Und nun haben wir, teilen wir seinen Geist. Und dieser Geist, wenn er regiert, bringt nicht den Tod. Vers 15 wird Paulus sagen, wir haben nicht einen knechtischen Geist, sodass wir uns fürchten müssten vor dem Tode. Nein, wir haben den Tod durch unsere Verknüpfung mit Christus hinter uns. Das ist eine juristische Angelegenheit. Christus ist unser Tod in seinem Tode. Deshalb brauchen wir den Tod nicht mehr zu fürchten. Durch den Glauben an ihn ist unsere Sünde gedeckt. Die Strafe ist hinter uns. Und jetzt ist vor uns Leben. Und dieses Leben wird ganz praktisch, existenziell, uns nahegebracht im Heiligen Geist. Das heißt also, die neue Ausrichtung, das neue Gesetz, wenn wir es so sagen wollen, so nennt es Paulus, bedeutet für uns Leben. Aber dieses Leben ist Christi-Leben, sagt Paulus. Leben in Christus Jesus. Aus ihm kommt es, aus seiner Auferstehung. Dieser Heilige Geist befreite mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Nun mögen Sie sagen, ich bin aber noch nicht frei, also bin ich nicht Christ. Was meint Paulus hier mit Befreiung? Befreiung heißt hier nicht die Entfernung von dem Gesetz oder der Tendenz zur Sünde. Wir haben immer noch das Gesetz der Sünde in uns, die Tendenz zur Sünde, die Möglichkeit, den Hang zur Sünde. Diese wird nicht befreit, nicht das ist es, was der Heilige Geist tut. Er befreit nicht dadurch, dass er die Sünde aus uns herausreißt bis in die Wurzeln, sondern er selbst ist die Freiheit in seiner Person. Wenn Sie Schwierigkeiten in Ihrem Dorf haben oder Ihrem Haus, jemand bricht ein, dann brauchen Sie die Polizei. Und die Gegenwart der Polizei ist Ihre Freiheit. Der Dieb mag vielleicht noch nicht weg sein, aber die Gegenwart der Polizei ist die Ankündigung der Befreiung. Wir haben beides in unserem Leben. Den Dieb, die Sünde, das Gesetz der Sünde und den neuen Polizisten, der wirklich ein Schutzmann ist, wie man es in Deutschland nennt. Da heißt der Polizist, oder hieß wenigstens früher, Schutzmann. Er ist unser Schutz, er bedeutet unsere Befreiung. Wenn wir auf das Wort Gesetz zurückkommen, dann können wir so sagen, der Heilige Geist ist ein stärkeres Gesetz, denn das Gesetz der Sünde. Wenn Sie ein stärkeres Gesetz haben, eine stärkere Kraft, besser gesagt, als das Gravitätsgesetz, das Gesetz der Schwere, Schwerkraft, dann muss das Gesetz der Schwerkraft nicht mehr bestimmen. Zum Beispiel, gerade jetzt ist meine Hand stärker als das Gesetz der Schwere, was dieses Heft betrifft, meine Notizen hier. Ich hebe sie, sie fallen nicht runter. Wenn aber meine Hand versagen sollte, dann würde das Gesetz der Schwerkraft wieder in Aktion treten und das Papier würde runterfallen. Der Heilige Geist ist es, der uns ständig Moment für Moment, so wie meine Hand, jede Sekunde durchlaufen, durch die Zeit, seine Kraft hier aufrechterhält. So ist der Heilige Geist durchlaufend in meinem Leben meine Befreiung, aber nur, wenn ich es ihm gestatte. Aber er ist die Befreiung. Er bedeutet für uns Befreiung von Sünde und somit auch, sagt Paulus, vom Tode. Denn die Sünde führt zum Tode, vom Gesetz der Sünde und des Todes. Vers 3. In Vers 3 haben wir Evangelium in einer Nussschale. Wer wissen will, was es um Jesus Christus ist, der hat hier, wie in Johannes 3, Vers 16, das Evangelium. Sehr prägnant zusammengefasst. Dies ist es, was Gott in Christus getan hat. Und Paulus erwähnt Vers 3, um noch einmal auf die Grundlage hinzuweisen,
auf der er das sagen kann, was er in den Versen 1 und 2 gesagt hat. Und er hat ja sehr kühn das Kapitel begonnen, indem er sagt, es ist jetzt keine Verdammnis oder Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Warum? Warum ist der Heilige Geist da und hat mich frei gemacht? Jetzt kommt er noch einmal auf Golgatha zurück. Vers 3, denn, also Begründung, was das Gesetz Moses, muss man hier einfügen, was das Gesetz Moses nicht vermochte, was ist das? Nun das, worum es in Kapitel 8 geht, Sieg über die Sünde zu haben. Im Gesetz Moses war keine Kraft, war nicht die Kraft, das zu tun, was das Gesetz Moses verlangte. Gott sagte, du sollst nicht stehlen. Das war eine Forderung, aber das hieß noch nicht, dass ein Israelit nicht stehlen würde. Das wissen wir von der Kindererziehung. Nur weil man sagt, Kind, tu das nicht, heißt noch nicht, dass das Kind es nicht tun wird. Ja? Das Kind braucht irgendwie Motivation, es braucht Kraft, es braucht das, womit es Nein sagen kann. Wenn jetzt ein Israelit merkte, dass er verloren war, dass er in Sünde geboren war wie David und dann zu Gott schrie um Kraft, dann konnte Gott ihm Kraft geben, aber in der Forderung selbst war nicht die Kraft. Was das Gesetz Moses nicht vermochte, sagt Paulus hier. Das Gesetz Moses vermochte nicht, einen Menschen vom Stehlen abzuhalten. Gott konnte das tun, wenn man zu ihm rief. Aber das Gesetz an für sich gibt nicht diese Kraft. Was das Gesetz Moses nicht vermochte, nämlich uns vollkommen zu machen, uns sündlos zu machen, worin es durch das Fleisch schwach war. Warum vermochte das Gesetz es nicht? Weil die Energie, mit dem sie umging, nicht genügte. Und welches war die Energie, um das Gesetz Moses einzuhalten? Das war die Energie eines Israeliten, eines Menschen. Genau, und er ist genau wie wir. Wir haben nicht genügend Kraft, uns von der Sünde abzuhalten. Mit anderen Worten, die Kraft der Sünde, des Gesetzes der Sünde in uns, ist stärker denn alle Energien, die sie aufbringen können. Und je älter wir sind, je mehr merken wir es. Das Gesetz der Sünde ist stärker denn wir selbst sind. Paulus sagt, das Gesetz Moses war schwach, weil der Mensch schwach war. Der Mensch war zu schwach und deshalb konnte man nicht nach dem Gesetz Moses leben. Was das Gesetz nicht vermochte, weil es durch das Fleisch schwach war, das vermochte Gott. Das kann Gott tun, was das Gesetz nicht tun konnte. Aber wie? Nachdem er den eigenen Sohn geschickt hatte, und nun kommt eine schwierige Stelle, wenn man mehr wörtlich übersetzen will, dann kann man sagen, in der Gleichheit des Fleisches der Sünde. Das heißt, Jesus Christus kam im Fleisch. Er kam als Mensch. Er war von einem Menschen geboren, von Gott gezeugt, von einer Frau geboren. Und er hatte also Fleisch. Das Wort war Fleisch geworden. Und dieses Fleisch oder dieser Leib Jesu, dieses Menschsein Jesu, sieht genauso aus, wie das Fleisch oder das Leibliche eines anderen Menschen, bei dem aber die Sünde wohnt. Und das schloss jeden Menschen um Jesus herum ein. Jesus war der Einzige in der ganzen Welt, der nicht Sünde hatte. Weder die Tendenz zur Sünde, noch die Tat der Sünde. Nichts. Jesus war ohne Sünde, aber der Körper, in dem er wohnte, sah genauso aus wie der Körper eines anderen Menschen, der aber ein Sünder war. Gott sandte also seinen Sohn in einer Gestalt, die genauso aussah wie die Gestalt eines anderen, bei dem aber die Sünde wohnte. Nachdem Gott so seinen Sohn gesandt hatte, für Sünde, das heißt, wegen der Sünde, weil die Sünde besiegt werden sollte, deshalb schickte Gott Jesus Christus in die Welt. Deshalb Weihnachten, deshalb Golgatha. Für Sünde verurteilte er die Sünde im Fleisch. Wann? Am Kreuz. Es gibt eine Bewegung aus Norwegen, die sagen dies, sie zitieren diesen Vers und sagen, das geschah bei Jesus, als er während seines Lebens rang und betete. Und da wird das Heil verlagert. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Man hat sie auch hier in der Schweiz. Der Hauptsitz in der Nähe von Flaville, glaube ich, an der Gegend. Das ist eine irreführende Lehre. Es handelt sich hier zum großen Teil um wahre Christen, aber die Betonung ist eine ungute Betonung. Und wir müssen Golgatha in der Mitte behalten. Dort ist es, wo Gott die Sünde verurteilt. Auch nicht in der Hölle. Denn am Kreuz verlässt Gott seinen Sohn. Jesus sagt am Kreuz, Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, dort schmeckt er die letzte Strafe Gottes, den letzten Zorn Gottes für die Sünde. In seinem Leben, am Kreuz. Und bevor er wirklich nun das Leben aushaucht, wobei er seinen Geist dem Vater, dann sagt er wieder Vater, wohlgemerkt, wieder in die Hand legt, scheint er einen Siegesschrei ausgestoßen zu haben. Und dieser Siegesschrei ist der Herold, die Ankündigung seiner Auferstehung. Aber am Kreuz verurteilt Gott die Sünde im Fleisch. Petrus sagt es so, er trug unsere Sünden an seinem Fleisch auf das Holz, auf das Kreuz. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst. Dort hat Gott die Sünde verurteilt, den Zaun abgerissen, die Mauer zwischen Menschen und Gott, sodass jetzt der Weg frei ist. Durch diesen zerrissenen Vorhang, der Schreiber an die Hebräer sagt, der Leib Christi ist wie ein Vorhang des Tempels, wie der Vorhang des Tempels, der zerrissen wurde. Und deshalb wurde auch der Vorhang im Tempel zerrissen, als Jesus Christus starb. Als ein Zeichen, dass jetzt der Weg frei ist. Jesus in seinem Tode nimmt das große Hindernis Sünde weg, sodass der Zorn Gottes entladen worden ist. Seine Gerechtigkeit ist nun Genüge, seiner Gerechtigkeit ist Genüge getan worden. Und nun kann jetzt ein neuer Weg eingeschlagen werden, aufgrund des Todes Jesu Christi. Nachdem Gott den eigenen Sohn geschickt hatte in der Gleichheit des Fleisches, der Sünde und für Sünde, Jesus kam für Sünde, verurteilte er die Sünde im Fleisch. Warum? Damit das vom Gesetz geforderte, richtige oder rechte in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Dies ist sehr komprimiert ausgedrückt. Die Auferstehung kommt da noch zwischen. Die ist vorausgesetzt, Paulus hat schon darüber gesprochen. Er fasst jetzt noch einmal zusammen, warum es möglich ist, für uns ein Siegesleben zu führen. Gott hat die Sünde in Christus verurteilt, aber Christus ist ja auferstanden und jetzt lebt er und am Pfingsten hat er seinen Heiligen Geist gesandt und dieser Heilige Geist ermöglicht uns jetzt ein Siegesleben. Warum ist Christus gestorben? Warum hat Gott die Sünde verurteilt in Christus? Damit jetzt das Gesetz erfüllt werden kann. Geht es doch um das Gesetz? Ja, es geht um das Gesetz. Gott bleibt derselbe. Das Gesetz Moses ist der Ausdruck des Charakters Gottes. Und Jesus sagt, das Gesetz an und für sich wird sich nie ändern. Es bleibt so. Gott bleibt so. Gott bleibt heilig. Gott bleibt gerecht. Aber der Weg, auf dem wir das tun können, was Gottes Charakter und Heiligkeit entspricht, der ist anders geworden. Deshalb stirbt Jesus, deshalb steht er auf, deshalb schickt er uns seinen Geist, damit es jetzt möglich wird, in den Wegen Gottes zu wandeln. Es ist jetzt möglich, substanziell, das heißt im Wesen, das zu tun, was das Gesetz als Ganzes forderte. Paulus gebraucht hier ein interessantes Wort. Es ist verwandt im Grundtext mit dem Wort Gerechtigkeit. Es bedeutet das Richtige. Und wir können es so sagen, das, was Gott im Gesetz forderte, das war das Richtige. Was Gott überhaupt verlangt von uns, ist immer das Richtige. So sollte es sein. Und so wie es sein sollte, hatte Gott in seinem Wort, in seinem alttestamentlichen Gesetz gezeigt. Aber wenn wir jetzt das Richtige, das Gott verlangt, das ganze Gesetz zusammenfassen wollten in einem, was würden wir sagen? Liebe zu Gott im ersten Gebot. Darauf kommt es an. Liebe zu Gott und dadurch natürlich auch Liebe mit dem Bruder. Wenn wir mit Gott versöhnt sind, die Feindschaft der Sünde aufgehoben worden ist, dann ist es möglich, wieder Gott zu lieben. Aber nur ein in diesem Leben bekehrter oder umgekehrter, mit Gott versöhnter Mensch ist imstande, Gott zu lieben. Wir haben viele Bewegungen, viele Religionen, viele Angebote von Menschen. Sie wissen, worum es geht. Sie wissen, dass wir anders leben sollten, als wir leben. Sie wissen, dass irgendwie mit einem höchsten Wesen da ein Einklang sein sollte, eine Harmonie sein sollte. Und sie können höchstens sagen, noch einmal wiederholen, was jeder Mensch schon weiß, man soll vernünftig sein. Man soll gut sein. Man soll Gott lieben. Das ist aber alles, was man tun kann. Nicht eine einzige Religion liefert uns die Kraft aber zu dem, was schon jeder Mensch von vornherein, bevor diese Religionen hier rankommt, sagt. Das sind alles Neuauflagen von derselben Formel. Du sollst Gott ehren, lieben und du sollst das in deinem Leben zeigen. Dein Leben soll seinem Wesen entsprechen. Das können wir nicht. Und ein Mensch, der nicht in seinem Innern verwandelt ist durch ein übernatürliches Eingreifen Gottes auf Buße und Glauben an Jesus Christus hin, der wird das nie fertig bringen. Und da können Sie noch so viel Religion haben, wie Sie wollen. Man erzählt eine interessante Legende oder Geschichte von einer Dorfpumpe. Das ist ein sehr schönes Beispiel von dem, was man nicht tun sollte und von dem, was wirklich geschehen kann. Die Dorfpumpe wollte kein Wasser mehr geben. Jetzt kamen die Dorfbewohner zusammen und beratschlagten, was wollen wir denn tun? Wir brauchen Wasser. Und die Pumpe liefert kein Wasser mehr. Und dann hat jemand eine brillante Idee gehabt. Er sagt, die Dorfpumpe ist schon alt geworden. Und die Farbe ist schon nicht mehr da. Sie ist schon abgeblättert. Ich glaube, wir sollten die Pumpe neu anstreichen. Vielleicht würde sie dann mehr Wasser geben. Und sie haben den Maler herbeigeholt und sie haben die Dorfpumpe neu angestrichen. Und dann fingen sie an zu pumpen, aber kein Wasser kam. Und ein anderer sagte, ich glaube, wir müssen ernsthaft mit der Pumpe sprechen. Und jemand hielt der Pumpe eine gescheite Rede, hielt ihr, wie man sagt, die Leviten vor und sagte, gib uns Wasser, gib uns Wasser. Aber es kam kein Wasser, als man versuchte zu pumpen. Was man noch versucht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam noch ein Dorfbewohner und hatte eine Idee und sagte, ich glaube, wir könnten doch einmal die Pumpe auseinandernehmen und sehen, ob da etwas drin ist. Und dann lag im Rohr eine tote Maus. Und als man die entfernt hatte und wieder anfing zu pumpen, nachdem man die Pumpe wieder zusammengestellt hatte, gab es Wasser. So ist es mit den verschiedenen Religionen. Sie wissen, wir brauchen Lebenswasser. Aber was hilft es, das neu zu sagen? Gib uns Wasser. Produziere, produziere. Es hilft nichts. Es hilft auch nichts, unser Leben neu anstreichen zu lassen. Es hilft auch nichts, dies oder das zu tun. Was wir brauchen, ist die Entfernung des Hindernisses, der Sünde. Und das geschieht nur dadurch, dass ein von Gott gewähltes, von ihm begutachtetes Opfer an unserer Stelle den Tod auf sich nimmt. Denn das ist, was Gott verlangt, wenn jemand sündigt. Die Seele, die sündigt, muss sterben. Verflucht sei jeder, der nicht bleibt in allem dem, was geschrieben steht, dazu tun. Deshalb schickt Gott seinen Sohn an unsere Stelle, sodass das, was das Gesetz, was Gott im Gesetz gefordert hatte, dass das wieder getan werden kann, und zwar durch importierte Energie, durch fremde, uns fremde Energie. Gott kommt selbst in unser Leben hinein. Major Thomas sagt es so: Es braucht Gott, um einen Menschen zu sein. Um als Mensch wirklich so zu leben, wie ein Mensch leben sollte, braucht es mehr als einen Menschen. Es braucht einen Gott. Und Christus ist der Gott, der Mensch geworden ist und nie gesündigt hat. Und wenn der auferstandene Gott, Gottes Sohn, Gott Mensch, wenn dieser in unser Leben hineinkommt, dann lebt er sein Leben aus, in und durch uns, durch seinen Heiligen Geist. Das ist Evangelium. Hier sagt Paulus es einfach so: damit das vom Gesetz geforderte Rechte in uns erfüllt würde. Wie? Es kommt auf die Ausrichtung an. Gott kommt zwar in uns wohnen, aber es ist immer noch eine Zusage oder eine Genehmigung, eine Einwilligung, besser gesagt, von uns nur nötig. Sie und ich werden dauernd, Minute für Minute gefragt. Gott wohnt in uns, aber wir werden keine Roboter. Es wird nicht automatisch. Es ist nicht mechanisch, denn wir sind ja im Bilde Gottes geschaffen und Gott ehrt dieses Bild. Aber er ist jetzt gegenwärtig, wenn wir uns grundsätzlich ihm ausgeliefert haben. Davon hatten wir in vergangenen Tagen gesprochen, die meisten von ihm waren vielleicht nicht da. Aber wir hatten zunächst einmal von grundsätzlicher Erneuerung gesprochen. Bekehrung, Wiedergeburt gesprochen. Das wird jetzt vorausgesetzt. Wenn ein Mensch sich Jesus Christus ausgeliefert hat und neu geworden ist, neues Leben bekommen hat, dann wohnt Christus in uns durch den Heiligen Geist. Und dann ist das eine gewisse Zusammenarbeit oder eine Harmonie zwischen zwei Personen, Gott und mir. Und ich, mein Anteil ist es, mich einfach auf ihn einzustellen. Das ist alles. Ich kann mich auf ihn einstellen oder ich kann mich auf mein bisheriges altes Wesen einstellen. Denn die Tendenz zur Sünde ist ja noch bei mir. Ich kann mich nun darauf einrichten und danach ausrichten. Und viele Christen tun das. Sie sagen, mir ist es lieber, wenn ich nach meinem Fürguthalten lebe. Sie essen, wann es sie beliebt, sie trinken, wann es sie beliebt, sie trinken und essen, was es sie beliebt, sie sagen, was es sie beliebt, sie denken, was es sie beliebt, sie lesen und so weiter, gerade nach Laune. Sie lassen sich gehen. Und dann sollen sie sich nicht wundern, wenn das geistliche Leben erstirbt. Paulus sagt, Fleisch oder altes Wesen, meine Tendenz, mein Hang zur Sünde und Heiliger Geist oder Gott in mir, diese sind gegeneinander eingestellt wie Todesfeinde. Und deshalb bin ich dauernd gefordert. Was werde ich jetzt tun? Was mir sehr lieb ist und mir sehr nahe ist, ist die Sünde. Sie ist mir nah wie die Haut. Sie ist da. Sie ist ein Stück Ich. Ich bin dieses, ja? Und jetzt heißt es also, Nein zu mir selbst zu sagen, wenn ich Nein zur Sünde sage. Aber es ist jetzt nicht mehr so wie vor meiner Bekehrung. Als ich dann versuchte, Nein zu sagen zur Sünde, da hatte ich keine Kraft oder sehr wenig Kraft. Vielleicht von der Erziehung her war noch manches so geboren. Aber das hält nicht allzu lange vor. Wenn die Versuchung stark genug wird, dann kippe ich auch um. Es gibt viele Menschen, die kippen nicht um, weil die Versuchung nie so stark wird. dann meinen sie, sie haben viel geleistet, weil sie ein schönes, gerechtes Leben führen. Aber solche Menschen, wenn sie dann in eine Versuchung hineinkommen, die kippen auch um. Und ich habe das gesehen, das ist sehr traurig. Man kann nur so und so weit gehen mit seiner Erziehung, mit guten Vorschlägen und so weiter. Aber wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann ist es möglich zu obsiegen, wann ich Nein sage. Dann ist es möglich, Nein zu sagen zur Sünde und auch möglich dann nicht das zu tun, was die Versuchung nun von mir fordert. Wenn ich das Augenmerk auf Christus gerichtet habe und mich auf den Heiligen Geist einstelle, dann ist es möglich, hier zu obsiegen. Die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, das heißt uns ausrichten, sondern nach dem Geist, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Menschen, die sich nach dem Fleisch ausrichten, die denken auch an das, was zum Fleisch gehört. Wir merken hier die Verbindung zwischen Denken und Tun. Und wir werden daran erinnert, dass es wichtig ist, einmal im Kopf, im Denken anzufangen. Christen haben also an Jesus zu denken, an das Wort zu denken, denn dort spricht Gott. An den Heiligen Geist, der Gott in meiner Nähe ist. Wir haben uns hiernach auszurichten, in unserem Denken. Und dann wird auch das Handeln eher möglich sein. Die, die nach dem Geist ausgerichtet sind, die sinnen auf das, was des Geistes ist. Vers 6. Denn die Gesinnung oder das Denken des Fleisches, die Haltung des Fleisches, bedeutet in der Konsequenz, in der Folge, Tod. Da führt das Denken des Fleisches hin. Die Gesinnung des Geistes, das heißt des Heiligen Geistes, wenn seine Gesinnung meine Gesinnung ist, die Einstellung auf den Heiligen Geist bedeutet Leben und Friede. Wollen Sie Leben und Friede haben? Wollen Sie einmal innerlich zur Ruhe kommen? Wollen Sie innerlich erneuert werden? Neu belebt werden? Hier, sagt Paulus es, Gesinnung des Geistes. Das, was wir schon gesagt haben, das gehört zu dem, was der Heilige Geist sagt. Weil nämlich die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Denn dem Gesetz Gottes ist sie nicht untertänig. Die Neigungen unseres Wesens sind diametral der Forderung Gottes in seinem Wort entgegengesetzt. Wir neigen nicht dazu, das zu tun, was Gott haben möchte. Wir sind in Feindschaft gegen Gott in unserem Wesen. Aber der Heilige Geist in uns, das neue Leben in uns, das darf auf ihn eingestellt sein und obsiegen über diese Tendenzen. Denn sie vermag es gar nicht. Vers 8, die, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Das ist eine Formulierung, die vielleicht nicht auf der beim ersten Lesen klar ist. Die Luther-Übersetzung ist eine gute Übersetzung, aber an einigen Stellen muss auch sie eigentlich revidiert werden. Ich weiß nicht, ob die revidierte Ausgabe es hier verbessert hat. Ich glaube, früher hatte Luther hier, die fleischlich sind. Vers 8. Oder? Wie heißt es?
Die haben ihn.
Die fleischlich sind?
Die aber fleischlich sind.
Ja, das ist unglücklich übersetzt. Was Paulus hier meint, ist ein Zustand. Wir werden hier erinnert an Kapitel 7, Vers 5, wo Paulus sagt, als ich im Fleisch war. Der Ausdruck im Fleisch ist ein, wie im Lateinischen gesagt, Terminus technicus. Das heißt, ein Gebrauch, eine etablierte, jetzt kommt wieder ein Fremdwort, also eine Formulierung, die besagt oder beschreibt, wo ein Nichtchrist wohnt. Ein Nichtchrist wohnt, für Pauli denken, das ja von Gott erleuchtet ist, ein Nichtchrist hat seine Wohnung, sein Zuhause im Fleisch. Wir wohnen im Fleisch in dem Sinne, dass wir in einem Körper wohnen. Aber Fleisch als Begriff für sündiges Wesen ist nicht unser Zuhause. Wir sind übergetreten, über die Schwelle. Das ist jetzt für uns ein altes Leben. Und das neue Leben ist ein Leben im Heiligen Geist. Unsere Wohnung, unser Element, Element ist vielleicht noch ein besseres Wort, ist der Heilige Geist. Das ist die himmlische Luft, in der ich jetzt lebe. Eine Tauchwabe, sagt man? Tauchwabe, glaube ich, ja. Wird ja, kann eine Kaukfarbe auch in Wasser und in Luft leben? Wie ist es jetzt? Habe ich jetzt nicht mehr. Nein, ein Frosch kann in Wasser und in Luft leben, ja. Ein Fisch hat als Lebenselement Wasser. Wir haben als Element, Lebenselement die Luft. Wenn wir wie Fische versuchen wollten, im Wasser zu leben, würden wir nicht sehr weit kommen. Und wenn Fische in der Luft leben sollen, dann leben sie auch nicht mehr sehr lange. Wir haben das Lebenselement gewechselt. Das Lebenselement des Nichtchristen ist die diesseitige Welt, die von Sünde beeinträchtigt ist, getränkt ist, können wir sagen, die Welt des Fleisches, des Diesseitigen, des mehr material Ausgerichteten. Die Welt des Geistes, des Heiligen Geistes, ist unsere Welt geworden, wenn wir wiedergeboren sind. Der Heilige Geist ist hier jetzt maßgebend. Er umgibt uns. Er lebt in uns. Er ist in dem Moment, als wir zu Jesus Christus kamen, in unser Leben eingezogen und wir sind in ihm und er ist in uns. Und jetzt sagt Paulus, die, die im Fleisch sind, das heißt unbekehrte Menschen, noch nicht wiedergeborene Menschen, die vermögen Gott nicht zu gefallen. Und das sollte man, wenn man geneigt ist, das ist in Frage zu stellen, 10-mal unterstreichen und mehr. Man kann Gott nicht gefallen, so wie man auf die Welt kommt. Man braucht eine neue Geburt. Es braucht Gott in meinem Leben, um Gott zu gefallen. Ich kann Gott nie gefallen und werde das nie tun können. Das Fleisch kann es nicht tun. Nur wenn ich in Buße und Reue mich Jesus Christus ausliefere und er mir das neue Leben und seinen Geist gibt, dann werde ich versetzt in die himmlische Welt, in die himmlische Zone, in himmlische Räume, in die Geisteswelt des Heiligen Geistes und dann vermag ich, Gott zu dienen. Ihr aber, sagt Paulus zu den römischen Christen, seid nicht im Fleisch, das ist nicht euer Lebenselement, sondern im Geiste, unter der Voraussetzung natürlich, dass Gottes Geist in euch wohnt. Man ist im Geiste, wenn der Geist in uns ist, sagt Paulus. Das ist maßgebend. Und der Geist ist in uns, wenn Christus in uns ist. Und Christus ist in uns, wenn wir ihn aufgenommen haben. Und wir haben ihn aufgenommen, wenn wir Nein zur Sünde gesagt haben, Buße getan haben und an Christus geglaubt haben und ihm uns ausgeliefert haben. Wenn der Heilige Geist in euch wohnt, dann seid ihr im Geiste. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, das ist der Heilige Geist, ist dieser nicht sein Eigentum. Mit anderen Worten, wer nicht den Heiligen Geist hat, ist nicht Christ. Das hat keine Religion. Ein Theologe hat gesagt, der Heilige Geist ist das Spezifikum des Christentums. Der Heilige Geist ist es, der einen Menschen zu einem neuen Menschen macht. Also, solche Bewegungen, pneumatische Bewegungen, die uns veranlassen wollen, noch neu um den Heiligen Geist zu bitten, sind nicht von Gott. Denn Gottes Wort sagt, ein Christ, ein Kind Gottes, hat den Heiligen Geist. Sonst ist er nicht Christ. Wenn Christus in euch ist, so ist einerseits der Leib tot. Nun, mein Körper lebt noch, aber er ist noch nicht wiedergeboren. Und er ist dem Tode geweiht. Hier wird etwas vorweggenommen. Der Tod oder der Leib lebt Richtung Tod. Er wird sterben und wird begraben werden. Warum? Wegen der Sünde. Andererseits, der Geist, der Heilige Geist in uns, Leben. Er bedeutet für uns Leben. In Bezug auf oder wegen der Gerechtigkeit. Der Heilige Geist bringt Gerechtigkeit aufgrund der Gerechtigkeit Jesu Christi, die ich angenommen habe. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckte, in euch wohnt, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, so wird der, der Christus Jesus von den Toten auferweckte, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Der Heilige Geist wird uns eines Tages zur Auferweckung bringen. Dann sind wir also, Brüder, Schuldner. Wenn wir eines Tages auferstehen werden, wenn unser Körper auferstehen wird eines Tages durch die Kraft des Heiligen Geistes, dann sind wir Schuldner geworden. Angesichts dieser gewissen Tatsache schulde ich es Gott, diesen Körper, den Gott einmal durch seinen Geist auferwecken wird, schon heute in seinen Dienst zu stellen. Sehen Sie die Argumentation von Paulus? Wenn Sie auf die Auferstehung warten, dann müssen Sie heute dementsprechend leben. Diesen Körper, der dann auferstehen wird, schon heute in den Dienst Gottes stellen. Wir sind nicht Schuldner dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Dem schuldigen wir nichts. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr daran zu sterben. Wenn ihr aber vom Geist bewegt, die Handlung des Leibes zum Tode bringt, werdet ihr euren Beitrag dazu leisten, dass ihr lebt. Jetzt Vers 14, die Zusammenfassung. Denn so viele von Gottes Geist Geleitete sind, diese sind Söhne Gottes. So, noch vom Heiligen Geist geführt zu werden, wenn ich mich nach ihm ausrichte, ist eine Evidenz, ein Beleg dafür, ein Zeichen davon, dass ich neugeboren worden bin. Denn das kann nur im Leben eines Neugeborenen geschehen. Und ich bin dann ein Sohn in der Familie Gottes. Ich wünsche, ich hätte Zeit, über dieses Wort Sohn zu sprechen. Ein interessanter Begriff im Griechischen. Aber es heißt, dass wir frei geworden sind und bei Gott in Gnaden angenommen sind. Wir dürfen uns ganz zu Hause fühlen in seiner Familie durch den Heiligen Geist. Das kann neu werden, wenn es trocken und öde geworden ist in unserem geistlichen Leben. Der Herr schenke es uns. Wir neigen noch einmal das Haupt zum Gebet. Wir danken dir, Vater, für deinen Sohn, der für uns gestorben ist. Wir danken dir für deinen Geist, den du uns geschenkt hast, der neues Leben für uns bedeutet. Wir danken dir für dein Wort, das uns diese Auskunft gibt. Wir danken dir, Herr, füreinander. Wir danken dir, Herr, dass wir dadurch ermutigt werden, dir nachzufolgen, mit dir zu rechnen und zu deiner Ehre, zu deiner Freude da zu sein, bis du uns aus dem Bereich dieser sündigen Welt herausnimmst. Lob und Preis sei dir dafür. Amen.